Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag der Chess Tigers. Und ja, wir haben heute wieder einen spannenden Gast, einer der wenigen Menschen, die auch außerhalb der Schach-Community über Schach sprechen. Aber zuerst begrüße ich traditionell meinen Co-Moderator und den Gewinner von Platz 37 bei der Jugendweltmeisterschaft 2008, Jonathan Karlstedt. Hallo, Johnny.
Hallo allerseits, hallo Niklas, schön, dass du da bist.
Ja, irgendeine Geschichte bei dir muss ich immer ausgraben aus deinem Lebenslauf. Aber ja, kommen wir erstmal zu unserem Gast. Niklas, du bist bei der ARD, der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Und ja, ich hätte eigentlich gedacht, du bist bei der Sportschau und berichtest da über Schach, aber das stimmt ja gar nicht, ne?
Ja, nicht so richtig. Also ich mache auch immer die Sachen für die Sportschau. Ich bin eigentlich Redakteur im Ruhrgebietstudio vom WDR. Habe aber schon damals, als ich rüber gewechselt bin, gesagt, Schach will ich weitermachen, weil ich da ja ein bisschen reingerutscht bin vor einigen Jahren und ganz gut vernetzt bin. Und dann, also ich bin hauptberuflich eigentlich Redakteur für andere Sachen und versuche, so viel Schach wie möglich zu machen. Und es gelingt eigentlich ganz gut, aber nicht so regelmäßig, wie ich manchmal hoffe, ja.
Ja, und die Sportschau ist wahrscheinlich auch dankbar, wenn sie da jemanden haben und ausleihen können aus einer anderen Redaktion, der mit Schach-Know-how über irgendwelche Schach-Highlights berichtet, vermute ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Zumal die halt so jetzt in den letzten, also spätestens seit Corona erkannt haben, dass halt Schach auch gut läuft, ne? Also vor allem im Netz. Und ja, es ist ja halt natürlich auch so ein bisschen Binnensicht. Ich bin ja als festangestellter Redakteur für die Sportschau quasi umsonst. Wenn sie mich irgendwo hinschicken, müssen sie nur die Reisekosten zahlen und kriegen alle Beiträge umsonst. Aber sie haben natürlich das Potenzial schon erkannt und in der Regel. Fast alles, was ich vorschlage, geht auch durch, ne? Wenn ich mal jetzt irgendwie einen Text oder einen Film oder so vorschlage. Ja.
Johnny, aus deiner Sicht wahrscheinlich auch wichtig, dass es so Leute gibt wie Niklas, die halt auch außerhalb der Schachblase über Schach berichten, weil das ja auch Reichweite gibt für unseren Sport, ne?
Es ist absolut das Wichtigste. Also nicht nur ein wichtiger Baustein, sondern das Wichtigste. Weil unter uns Schachspielern haben wir ja sozusagen schon die Erkenntnis gehabt, dass Schach eine tolle Sache ist und super spannend und interessant. Aber wir sind halt in unserem kleinen Zirkel. Wir haben 95, 100.000 eingetragene Vereinsspieler. Dann vielleicht nochmal grob dieselbe Zahl, die sich so lose dafür interessiert. Aber wenn Niklas was schreibt oder einen Bericht darüber macht, dann sehen das vielleicht Millionen oder lesen oder hören das Millionen. Und das bedeutet, das sind genau die Stellen, die, ja, glaube ich, wir aus der Schachgemeinschaft gut füttern müssen. Und die einfach aber auch dafür verantwortlich sind, dass Schach so einen Aufschwung überhaupt hat, wie er ihn in den letzten Monaten und Jahren hatte.
Woher kommt denn deine Schachaffinität, Niklas? Bist du selber auch Vereinsspieler oder wie ist deine Geschichte dazu?
Ein Spieler bin ich nicht. Also mein Elo reicht vielleicht so klassisch noch für 1,5 oder so. Also wirklich so totaler Durchschnittsspieler. Ich habe mit meinem Papa früher immer gespielt. War immer sportbegeistert in allen Facetten, war so als kleines Kind in 7 oder 8 Vereinen gleichzeitig und habe dann mit Papa im Schachverein gespielt und hatte immer das Ziel, meinen Papa zu besiegen. Hat dann irgendwann mal geklappt. Und das hat sich eigentlich so mit der Begeisterung für viele Sportarten hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe ja dann auch Sport studiert, erst auf Lehramt, war damals schon journalistisch tätig. Aber hatte halt überlegt, Lehrer zu werden, habe das dann abgebrochen für ein Journalismusstudium. Das war so 2012, 2013. Und dann später Volontariat. Und naja, das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her. Und ich hatte immer ein Interesse an Sportarten, die so als Randsportarten galten. Also ich habe auch früh über Darts berichtet. Das ist natürlich was ganz anderes als Schach, aber da sieht man jetzt auch, wie der Sport sich so in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Snooker war ich ganz früh bei der WM. Ich hatte immer Ronnie O'Sullivan, war großes Idol von mir. Den habe ich 2013 mal getroffen in Sheffield, da war ich für die FAZ da. Und Schach habe ich also spätestens so 2012, 2013 damals schon allen eigentlich in den Ohren gelegen, als junger Nachwuchsredakteur, dass das total unterschätzt wird, weil man schon gesehen hatte, dass bei den WMs, also Arnand Carlsen oder so, hatte auf Zeit.de waren die Artikel die erfolgreichsten des Tages. Das hat alle interessiert. Gut, da ist Ulrich Stock, der war für mich immer schon eine schreibende Legende. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, aber ich hatte eigentlich so gesehen, dass das online schon damals viele interessiert hat und mich hat es halt auch interessiert. Ja, und so bin ich da dran geblieben. Und es hat aber dann schon noch eine Weile gedauert, bis ich dann auch zum Beispiel auch in der Sportschau da das erste Mal richtig mit durchgedrungen bin und halt auch selbst in der Position war, um dann als Redakteur zu arbeiten oder als am Anfang als freier Mitarbeiter und dann selbst Beiträge zu machen. Mhm. Ja. Und wenn was ich jetzt dann denke, irgendwie 2018, als ich da beim Kandidatenturnier in Berlin war, da habe ich auch einen Film schon gemacht. Der kam auch ganz gut an schon. Da kam auch schon von allen immer so zurück, oh, die Sportschau ist da. Das war ja immer was Besonderes im Schach, ist auch immer noch so. Und der hatte aber noch nicht so den Wirbel erzeugt, wie dann so mit 2020, 2021 die Dinger. Und da hat dann also hat sicherlich Damen-Gambit und Corona zu beigetragen. Und dann haben wir auch noch mal so 2022 einen krassen Boom gesehen für uns in Abrufzahlen, als dann halt der Skandal Kaltzen-Niemann kam. Ne? Das war auch nochmal ein Treiber.
Weil du nochmal beim Snooker unterwegs bist und ein Autogramm von Jimmy White bekommen könntest, da würde ich eins nehmen. Also wenn du den irgendwie nochmal siehst, da würde ich eins nehmen. Du sagtest, du bekommst immer mehr Geschichten oder mehr Artikel und Themen durch, hast du eben gesagt. Also früher war es schwer und jetzt inzwischen hast du gerade gesagt, dass also das meiste, was du vorschlägst, genommen wird. Reizt du das auch manchmal so ein bisschen aus? Also nach dem Motto, so, das ist so ein Thema, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das noch genommen wird? Oder hat Schach inzwischen einfach den Stellenwert, dass sie sagen, okay, wenn Niklas das anbringt, wird das schon gut laufen?
Ach ja, ich reiz das manchmal ein bisschen aus. Also ich versuche immer ganz gerne, einfach weil wir da schon so lange dran sind, so auch Sachen zum Deutschen Schachbund oder so ein bisschen Verbandssachen noch mit unterzubringen. Ich glaube, da würden sie sonst vielleicht nicht so anbeißen. Das muss man ja manchmal ein bisschen verknüpfen. Aber in der Regel das meiste, ja, also gab es jetzt die letzten Jahre nicht so die Probleme. Es ist immer noch so bei der Sportschau, dass zum Beispiel, wenn wir einen Film machen und wir versuchen ja meistens zumindest mal einen so einen langen Beitrag im Jahr zu machen, der hat dann meistens so 8 bis 10 Minuten, das ist für einen Fernsehfilm schon wirklich recht lang. Da ist zum Beispiel der Name Carlsen, der fällt da eigentlich immer. Und deswegen hatte ich auch so in meinen Beiträgen 2020, 2021, 2022, 2023 immer irgendeinen Bezug zu Carlsen und habe dann auch irgendwann mal gesagt, ey Leute, jetzt ist es auch mal gut, lasst uns doch jetzt mal komplett auf Keimer gehen oder auf irgendwie auf den Schachbund. Aber ja, das gelingt mir dann nicht immer so, damit durchzudringen.
Das ist der Name zu groß. Wie ist das, wenn du mit Leuten vom Schachbund redest? Wie ist da dein Eindruck? Also, weil für die muss das ja auch neu sein. Also ist das genauso professionell und abgeklärt, wie wenn du, keine Ahnung, wenn man mit Leuten vom DFB oder so redet? Oder merkt man da, dass die sich auch erstmal daran gewöhnen müssen, regelmäßig mit sozusagen Formaten wie der Sportschau zu kommunizieren?
Ja, ist schon ein bisschen was anderes. Das ist natürlich jetzt seit einem knappen Jahr eine besondere Situation, weil ein Kollege von uns früher jetzt halt beim Schachbund ist mit Matthias Wolf. Also der ist ja nun mal wirklich jemand, den ich schon lange kenne und der ja auch viele investigative Filme gemacht hat aus Sport Insight in der Sportschau. Wir sind also natürlich sehr vertraut und deswegen hat man da einen anderen Umgang als vorher. Es ist schon ein bisschen, der Umgang war schon immer ein bisschen steif und auch eigentlich nicht wirklich nicht immer professionell, um ehrlich zu sein. Also die Öffentlichkeitsarbeit an sich. Aber es gleichzeitig neben dem steifen Umgang war es schon immer so, dass uns halt auch schon vieles versucht wurde zu ermöglichen, weil halt eben dann auch da der Name letztlich dann schon, glaube ich, immer gezogen hat und die Reichweite. Ja.
Wir haben eine interessante Frage im Chat. Die würde ich gerne mal vorlesen. Erdogan, ja. Günnisch, dem Computerschachweltmeister. Könnte sich Niklas vorstellen, dass wir wieder die TV-Sendung Schach der Großmeister aufnehmen könnten, wie damals mit Dr. Helmut Pfleger und Vlastimil Hort? Die lief ja im WDR.
Das ist eine große Historie. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also ich fände es super. Ja, ich glaube, ich könnte da nur eine Rolle, also nicht im On einnehmen, weil dafür reicht meine Expertise nicht. Ich sehe leider keine große Chance für sowas dauerhaftes, fände es aber toll. Ich hatte auch mal mit The Big Greek, ich glaube, das war letztes Jahr beim Freestyle, so ein bisschen hin und her gehirnt, dass man ja eigentlich auch Schach streamen könnte, also so ein paar Events, und dass er dann vielleicht als Experte dabei sein könnte und ich oder wer anders das kommentiert. Hat aber die Obersten nicht überzeugt. Also, weil ich sehe da eigentlich schon die Möglichkeit, dass man da auch eine gewisse Reichweite hätte, wenn man sich an ein paar Events ankoppeln würde. Ja,
ja, vor allem, wenn Schach ist erfolgreich, ne, und wird geklickt, wird geschaut, dann, also dann muss man es doch eigentlich auch mal versuchen, das weiter auszubauen.
Ja, aber da sind schon auch noch viele andere Sportarten, wo du das im Endeffekt so ähnlich sagen könntest. Ne? Also da gibt es schon noch auch die größeren Mannschaftssportarten, die sich damit ähnlich schwer tun. Die Sportschau hat jetzt vor einem knappen Jahr oder einem halben Jahr sich auf ein paar Kernsportarten konzentriert. Das sind so 8 bis 10, wo man auch relativ klar erkannt hat, wo das Potenzial ist. Das wäre dann jetzt neben König Fußball schon auch sowas wie Wintersport und vor allem auch Frauensportarten. Und da dann auch gesagt, dass in manchen, also gerade beim Frauensport, noch ein großes Potenzial ist. Das wird auch inzwischen echt relativ akribisch alles analysiert, wo welche Zielgruppen sind. Und naja, da ist jetzt Schach unter diesen knapp 10 Sportarten jetzt als eine nicht dabei gewesen. Konzentriert man sich auf andere. Was ein bisschen ein Problem wird oder eine Herausforderung, das ist, aber da höre ich jetzt auch mit auf gleich, das ist schon so eine Binnensicht. Es gibt einen neuen Vertrag jetzt seit ein paar Monaten. Das ist ein Vertrag, der vor allem auch mit den Verlegern abgeschlossen wurde, dass man sagt, die Online-Seiten, also so eine wie sportschau.de, muss sich stark unterscheiden von Seiten von Zeitungen zum Beispiel, weil man sonst so eine Presseähnlichkeit hat. Das heißt, wir können eigentlich im Endeffekt nur noch Sachen online stellen, die wenigstens ein Radio- oder ein Fernsehbeitrag dabei haben. Und das macht es ein bisschen schwerer für mich in Zukunft, so regelmäßig über Schach zu berichten, weil ich halt oft auch irgendwie nur gesagt habe, ich schaffe nur eine Analyse auf sportschau.de, schreibe euch eben schnell einen Text. In Zukunft muss ich dann da halt irgendwie einen Radiobeitrag zu machen und dann muss ich dafür auch einen Abnehmer finden. Aber komm, da hören wir jetzt mit auf, das ist sehr binnensichtig, glaube ich.
Aber nur um zum Verständnis, also die Idee dahinter ist sozusagen, dass ihr ein von Beitragszahlern öffentlich finanziertes Unternehmen sozusagen seid oder Institution und sich dann private Sachen wie Spiegel und so weiter eben dagegen behaupten müssten und die vielleicht unter einem ganz anderen Druck stehen sozusagen.
Genau, und halt einfach auch die Verlage gesagt haben, die Ähnlichkeit ist sonst zu groß zu dem, was wir machen. Haben sie irgendwo auch mit Recht. Gleichzeitig ist das, wenn du dran denkst, dass du halt natürlich auch als ARD im Netz noch stärker sein möchtest und auch erfolgreicher sein musst, um zu bestehen, und das ja auch eine Kritik an uns ist, dann schon irgendwie so ein Klotz am Bein, wenn du dann immer Radio und Fernsehen dabei haben musst, auch für die Geschwindigkeit. Aber das ist jetzt so beim Schach nicht so das Problem, weil meistens sind es ja keine Breaking News, die wir da berichten, sondern eher halt Analysen. Ja.
Ich hätte immer gedacht, dass das vor allem die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist, vielleicht so Sportarten, die sich kommerziell, sag ich jetzt mal, nicht so lohnen wie Fußball, zu bringen, sozusagen, weil es halt in anderen Formaten nicht vorkommt. Eine Frage, die ich habe, meine These war immer, dass sich dieser sozusagen Sicht auf Streaming über Schach ändern würde, sobald Vincent Kaimer mal um die Weltmeisterschaft mitspielt. Also wenn sozusagen, das wird jetzt in diesem Zyklus nicht passieren, aber im nächsten Zyklus der WM-Kampf lautet Gukeš gegen Kaimer, dass sich dann die Präsenz im TV deutlich ändern würde. Ist das eine richtige Einschätzung oder würde das nicht viel ändern?
Doch, ich glaube schon, dass das was ändern würde. Ich glaube, es hätte auch was geändert, wenn er es jetzt ins Kandidatenturnier geschafft hat. Mich auch echt geärgert, dass er es so knapp verpasst hat, oder ich fand es zumindest schade. Sehr schade. Doch, ich glaube schon, dass das so ein Mini-Boris-Becker-Effekt fürs Schach sein könnte. Kaimer ist auf jeden Fall einer der Treiber auch. Haben wir auch gesehen, dass der Name auch zieht. Ja, ob das dazu führen würde, dass man jetzt das komplett irgendwie anders streamen würde, weiß ich nicht. Aber eine Regelmäßigkeit wird, glaube ich, noch mehr reinkommen. Ja, klar, wenn er jetzt wirklich einen WM-Kampf gegen Gukeš, dann würde ich auch alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir da mal anders drüber berichten. Ja, genau. Aber grundsätzlich müssen wir mal gucken. Also ich habe noch nicht geklärt. Mein Chef hat mir grundsätzlich das okay gegeben, auch mal länger zum Kandidatenturnier zu fahren. Ich muss mal mit denen sprechen, was man da auch macht, weil wir haben ja jetzt auch ohne Kaimer etwas in der breiten Sportschauwelt oder Sportwelt vielleicht unbekannteren Namen, aber ja doch einen, halt eine Nummer mit Blühbaum, einen Deutschen dabei.
Und du hast mir gerade eben im Vorgespräch erzählt, ihr habt mit Blühbaum auch was gedreht übers Kandidatenturnier?
Ja, wir haben mit ihm jetzt gedreht. Also das hat eine Kollegin von mir gemacht, Mareike Zeck, die kennt vielleicht der eine oder andere auch aus der Sportschau. Die ist fürs Studio Bielefeld und die wollen jetzt halt eben auch in den lokaleren Ausgaben einiges machen zum Kandidatenturnier. Und vorher hat ihn getroffen in Lemgo und wir haben uns dann kurz geschlossen, dass wir wollen bei der Sportschau oder die Redaktion will es vor allem einen Fokus nochmal aufs Thema Cheating legen. Also wir haben nach dem Fall Naroditzky eigentlich relativ schnell gesprochen, dass man da nochmal in eine Analyse gehen sollte. Auch über, natürlich wird irgendwo der Name Kramnik da auch fallen, den ich ja auch ein bisschen kenne. Und halt so die auch die die Auswirkungen von solchen Vorwürfen, aber es soll schon nochmal auch um diese um das grundsätzliche Problem Cheating gehen oder die Bandbreite des Cheatings. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass wir uns so stark darauf konzentrieren wollen jetzt beim Kandidatenturnier. Bin da noch in Verhandlungen, weil ich sage, dass wir schon auch mal ein bisschen auf die sportliche Sicht stärker gucken sollten, weil, naja, bei aller Kritik am deutschen Schachbund, beim deutschen Schach ja auch nun mal einiges Gutes gerade passiert ist. Also, und, ja, das ein Riesenerfolg ist und ich glaube, das wird jetzt eher eine Nebenrolle bei uns in unserem Beitrag spielen, wenn der so wird, wie er bisher aussieht.
Und es ist so gut wie ausgeschlossen, dass beim Kandidatenturnier gescheatet wird. Also es gibt sicherlich viele Turniere online und so weiter, wo sozusagen Betrug gang und gäbe ist. Aber das Kandidatenturnier, da kann man, glaube ich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das, dass da niemand betrügt oder also zumindest also mit technischen Hilfsmitteln irgendwie versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen.
Sehr interessant. Ja, klar. Blühbaum ist natürlich auch, hatte ja auch seine Geschichte mit Kramnik und mit den Vorwürfen und wie er damit umgeht und so. Das ist natürlich dann jetzt auch ein Teil unseres Interviews gewesen. Ja, hat durchaus interessante Sachen gesagt, auch zum Thema Cheating an sich. Er ist ja noch nicht komplett in die Tiefe gehen, aber ja, wie gesagt, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass man vielleicht so ein 10-Minüter macht, komplett über Sportliche und da dann auch nochmal das Keimerjahr in dem Film ein bisschen mit anreißt. Keine Ahnung, wie das Team aussehen wird vom Blühbaum beim Kandidatenturnier, welche Rolle da vielleicht auch noch andere Deutsche spielen. Da stellen wir ja auch oft Fragen, die dann, wenn überhaupt, unter der Hand beantwortet werden. Ja.
Okay. Also ich das
ja, weißt du, wir haben, oder wisst ihr, wir haben halt echt oft auch auf den Schachbund draufgehauen. Und ich glaube auch oft zu Recht. Er hat auch immer noch, gibt ja noch Verband immer noch viel Grund zur Kritik, aber ja, es wäre, fände ich schon auch fair, dann vielleicht jetzt ein paar Sachen nochmal stärker zu beleuchten, die gut laufen.
Ja. Aber der Name Kramnik, den hast du erwähnt und hast auch gesagt, du kennst ihn und er hat dich, glaube ich, auch mal aktiv kontaktiert und wollte deine Reichweite nutzen. Wie lautet denn die Geschichte dazu?
Ja, Kramnik habe ich schon 2018 kennengelernt, als ich in Berlin war. Da war er ja dabei. Hat damals noch sportlich auch Schlagzeilen geschrieben. Ich glaube, er hatte irgendwie so einen ganz ungewöhnlichen Zug da gespielt, einen Bauernzug irgendwie auf der A- oder H-Linie, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwie ganz schnell und hatte ein paar spektakuläre Partien. Und ich habe damals mich mit Carsten Hense getroffen, den ihr, glaube ich, auch schon kennt oder auch mal interviewt habt, in seinem Wohnzimmer mit einem riesen Aquarium im Hintergrund, kann ich noch erinnern. Und der hat ja die Biografie über Kramnik geschrieben. Und naja, da ging es halt damals auch viel so um russische Sponsoren im Schach und bla bla. Und dann bin ich mit dem ein bisschen in Kontakt geblieben und der ist vor, ja, ich weiß nicht mehr genau, das muss so ein Jahr ungefähr her gewesen sein, auf mich zugekommen und hat dann auch direkt gesagt, dass er das jetzt gar nicht unbedingt so bewerten will, aber eben immer noch Kontakt hat mit Kramnik und der schon auch Medien sucht, die ein bisschen größer sind und vielleicht seine Sicht erklären. Und dann hatte ich mit Kramnik ein paar Tage Kontakt über Signal. Und war aber schon auch für mich eigentlich dann so, dass ich geneigt war, das nicht zu machen, weil ich die Argumente nicht unbedingt teilen konnte. Und dann ist aber sein angeblicher Tippgeber auch abgesprungen und hat das von sich aus dann eingestellt. Er wollte mir spektakuläre Sachen zuschicken und die sind dann ausgeblieben. Dann hat er es nicht gemacht.
Ich war total überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Naroditzky-Geschichte auch in schachfremden Medien so große Wellen geschlagen hat. Also ich glaube, neulich Spiegel hat die 20 Prominenten so eine Bildübersicht gemacht, die 2025 von uns gegangen sind. Und Naroditzky war einer davon. Und das hätte ich bei einem US-amerikanischen Schachgroßmeister, der jetzt nie in der absoluten Weltspitze war, nie vermutet. Wie in der Redaktion, wie spürt man das, wie kriegt man das raus, dass das jetzt ein Thema ist, was auf einmal die Leute fesselt, wo andere Geschichten dann vielleicht nicht so interessant sind?
Ja, ich glaube, bei Naroditzky, das teile ich eigentlich, den Eindruck, so vom Namen her und von den sportlichen Erfolgen her, nicht so der riesige Name, aber ich glaube einfach, die Dramatik des Falls, die hat die Leute gefesselt, und auch so die Unklarheit, die immer noch offenen Fragen, aber so oder so, egal mit welchem Hintergrund, halt eine dramatische Geschichte, die glaube ich dann unabhängig von dem Namen Naroditzky einfach die Leute gefesselt hat. Wie kriegst du es mit? Du kriegst es einfach relativ schnell ja auch raus, dass du dass der Name ob in sozialen Medien oder in SEO-Verläufen, in Anfragen, einfach oft auftaucht. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, da ist die Sportschau wirklich inzwischen sehr professionell aufgestellt. Dann wird so ein Potenzial erkannt. In dem Fall war es jetzt aber auch so, dass einer der Redakteure das aktiv selbst vorgeschlagen hat, Schach interessiert ist und gesagt hat, das wäre was er sich vorstellen könnte. Und dann haben das die anderen, oder das hat die anderen überzeugt, und dann haben wir miteinander gesprochen. Und ja, so sind wir drauf gekommen. Ich hätte es mir auch vorstellen können, das eher zu machen, als jetzt zum Kandidatenturnier, weil es ist ja ein bisschen, die Hoffnung ist ja, die Rampe Kandidatenturnier zu nutzen, wo Aufmerksamkeit auf dem Schach liegt, um dann einen Beitrag darüber zu machen. Ja. Und es gibt ja jetzt erstmal keine Verbindung vom Kandidatenturnier zu Naroditzky.
Zumindest keine direkte auf jeden Fall. Ne? Also das war sicherlich auch mal Sekundant für irgendwen und so, aber ansonsten ist das, hat das keinen direkten Zusammenhang miteinander. Das Kandidatenturnier findet ja auf Zypern statt, Mitte, Ende April. Wie läuft dann sowas vor Ort für dich ab? Also ich kenne immer noch die Bilder und höre das auch von meinem Kollegen bei der Zeitschrift Schach, Dirk Poldauf, dass die Uli Stock und er da teilweise als Einzige sitzen und dann eben versuchen, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen und O-Töne einzufangen und die Partieanalysen mitzubekommen, damit sie dann die Analysen mitschreiben können und ins Heft beziehungsweise in die Zeitschrift tun können. Wie läuft das bei der Sportschau ab? Was ist da, sind da für dich die wichtigen Themen vor Ort, abseits vielleicht dieser ganzen Thematik, die ihr euch ohnehin schon vorgenommen habt?
Ja, also beim Kandidatenturnier habe ich jetzt tatsächlich noch nicht einen Erfahrungswert. Ich war ja noch nie so lange dabei. Das fände ich mal schön, aber von Ulrich Stock weiß ich das, dass er sich natürlich dann auch mal verschiedene Sachen mitnimmt und auch die Freiheit hat, dann da irgendwie mal an so einem freien Tag irgendwo mitzufahren und da dann die Eindrücke aufzusorgen für eine Reportage. Also für uns ist es in der Regel so, dass wir natürlich schon relativ klar eigentlich für uns gesagt haben, das und das wollen wir jetzt diesmal als Schwerpunkt haben, unsere Interviews verabreden und dann in der Regel vielleicht noch einen Tag länger da sind und dann trifft man sich mal mit ein, zwei, drei Leuten noch zu Hintergrundgesprächen, vereinbart vielleicht, dass man darüber nochmal sprechen will oder trifft sich noch schon mal beim Abendessen oder beim Spaziergang oder so. Aber es ist natürlich, kann ich nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie so ist, dass ich das jetzt über Wochen aufsaugen kann. Ne? Aber ich kann mir das vorstellen, dass es immer noch so ist, dass da wenig Leute die ganze Zeit dabei sind. Ne? Ich glaube, ein bisschen ändert sich vielleicht jetzt auch mit Online-Berichterstattung, aber ja, Videotext. Immer noch beliebt, ja.
Mikro war schon so. Genau, sorry. Wir haben im Chat eine Frage nach dem Videotext von Gerion Kalkul. Niklas, ich hatte dir im Vorfeld gesagt, Mr. Schach auf Wikipedia, das ist er. Früher gab es Schachergebnisse der deutschen Schachbundesliga im Videotext. Im ARD-Videotext ging das sogar bis in die Oberliga runter und auch die ersten beiden Frauenligen. Das ist irgendwann verschwunden. Könnte man das wieder aktivieren und die Mannschaftsergebnisse in den ARD-Videotext übernehmen. Heute war ja zum Beispiel Schachbundesliga.
Ich kann es zumindest mal probieren. Ehrlich gesagt war mir das nicht bewusst. Ich bin jetzt kein aktiver Videotextnutzer mehr. Das früher viel gemacht, weiß aber, dass das immer noch echt beliebt ist und von vielen genutzt wird. Ich kann ja mal versuchen, ein gutes Wort da einzulegen. Muss aber tatsächlich mal recherchieren, wer dafür zuständig ist.
Ich kenne da auch noch viele, die das so handhaben. Also, dass so Videotext so die gemütliche Art von Internet ist, sozusagen, wo man dann die Ergebnisse guckt. Wir hatten jetzt schon zwei Kommentare, wo Bitten an dich herangetragen worden sind. Wie häufig schreiben dich irgendwelche Schachleute an, heben den Finger und sagen, könntest du nicht mal?
Regelmäßig, aber jetzt nicht, auf jeden Fall nicht täglich. Also, war vor allem in den ersten Jahren, wo die Leute gemerkt haben, dass ich jetzt auch regelmäßig am Ball bleiben will, war das ein bisschen mehr. Jetzt hat es ein bisschen abgenommen. Aber ja, würde mal sagen, wie gesagt, regelmäßig, aber jetzt nicht super täglich. Ein bisschen hat es auch abgenommen, weil ich halt bei Twitter raus bin. Ich bin jetzt irgendwie von einem halben Jahr oder so ausgegangen. Das war immer noch ein Kanal, der eigentlich für Schach schon irgendwie immer noch sehr, wo ich noch relativ viel im Kontakt war, auch mit Leuten. Ja, und das konnte ich aber mit meinen Überzeugungen nicht mehr vereinbaren. Ja, genau.
Das ist auch eine Frage, die wir auch mal diskutiert hatten, ne? wie wir da mit Twitter und X und so weiter und dem Ganzen drumherum umgehen, was ja immer eine sehr schwierige Sache ist, aber die großen sozusagen auch teilweise ja Duelle in der Schachszene werden ja auch dort vor allem noch geführt, wenn, weiß ich nicht, Leute wie Peter Heine Nielsen gegen Susan Polger oder so schießen, dann passiert das ja, ich bin nicht bei Twitter, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie bei Twitter, weiß auch nicht. Aber so, was ich dann immer in den Screenshots sehe, wird das denn ja da vor allem, hat man dann andere Wege, das herauszufinden, oder sagt man, ja gut, das geht halt dann an mir vorbei?
Nee, gibt es schon noch andere Wege, aber es ist dann halt ein wesentlicher Kanal weniger als vorher, aber die anderen bleiben ja noch, ja, werden auch weiterhin genutzt.
Du hast auch Direktkontakte und im Vorfeld hast du mir erzählt, das gibt eine besondere Geschichte, wie das erste Interview mit Magnus Carlsen entstanden ist, die du erzählen wolltest. Und da wäre ich jetzt natürlich auch noch gespannt.
Ja, also es ist einfach, ich fand das immer bezeichnend, wie das abgelaufen ist. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre ich Carlsen angefragt habe, mindestens 2 oder 3. So, also der Name Carlsen war, für den war jetzt der Sportschau nicht so, dass er direkt gesagt hat, ach ja, da lasse ich alles stehen und liegen. Da war der schon immer zu groß für. Und dann war das irgendwann 2021 rum, dass dann ein Anruf kam, relativ kurzfristig von seinem Management, ob wir in 2 Tagen in Oslo sein können. Und es sei so, dass Magnus 7 Minuten Zeit hätte. Und also mehr war nicht drin. Das war am Rande von einem seiner Online-Turniere. Und dann habe ich aber mit der Sportschau gesprochen und habe denen das auch klar gesagt, weil es war ja auch klar, Oslo ist immerhin jetzt, da gibt es ein ARD-Team, was man dann nutzen kann, also Korrespondententeam. Aber ich musste da ja hin und Hotel und Team und so, sind natürlich auch ein bisschen Kosten und so, ein Riesenaufwand. Ja, und dann hatte ich eigentlich damit gerechnet, 7 Minuten ist zu wenig, aber dann haben sie gesagt, nee, das machen wir auf jeden Fall. Und dann bin ich darüber geflogen und war dann irgendwie so, weiß ich nicht, bin da nachts hingeflogen, irgendwie so um 4 oder 5, war dann tagsüber da und bin abends schon wieder zurück. Und es waren dann letztlich, glaube ich, 8 Minuten oder 8,5 oder so. 6, 7 Fragen, glaube ich. Und das war aber trotzdem für mich, kurz danach, also da war ich noch freier Journalist, habe mir auch noch richtig Geld verdient, wenn ich meine Beiträge an alle verkauft habe. Und das habe ich an alle verkauft gekriegt. Das lief im Morgenmagazin, im Mittagsmagazin, Sportschau, Tagesschau, später dann noch kleine Ausschnitte, also zumindest Tagesschau 24, in allen möglichen Radiosendungen, online. Also es war, ja, fand ich halt irgendwie krass.
Ja. Also was hat dir Carlsen da genau finanziert dadurch? War das dann schon das neue Auto, oder?
Das war so ein guter Gebrauchtwagen.
Okay. Ja. Aber was war seine Idee dahinter? Also warum hat er, was war sein Impuls zu sagen, so jetzt diese 8 Minuten, das wird jetzt Sportschauzeit?
Ja, wir hatten halt damals vor, die Play Magnus Group ein bisschen vorzustellen, haben wir auch gemacht und haben das trotzdem auch kritisch eingeordnet, schon damals auch so die ganze Nummer näher chess.com und Monopolistengefahr und so und auch Online-Schach als Show und so, das waren ja alles schon Diskussionen damals, aber ich glaube, so das hat ihn ein bisschen gereizt, dass er da halt auch mit seiner Geschäftsgruppe vorgestellt wurde und durch die Kontakte zu Play Magnus Group waren halt auch ein paar Leute nochmal da, die nochmal aus dem ganzen Umfeld dann angefragt haben. Ja, aber ich habe ihn jetzt vor einem Jahr ja beim Freestyle auch interviewt. War das vor einem oder vor 2 Jahren war das? Nee, das war vor einem Jahr. Da hatte ich eine halbe Stunde Zeit. Ja, also wir steigern uns jetzt. Vielleicht kriege ich ihn irgendwann mal recht lang. Und da war ich sogar, da hatte ich am Ende gar keine Fragen mehr, weil er ja dann auch immer so on point ist und so. Und habe dann noch ein paar Minuten mit ihm am Brett gesessen und Bilder gemacht. Ja.
Okay. Aber sag mal, die 7-Minuten-Story, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass du die in dem Scambit-Podcast schon erzählt hast?
Ja, kann sein. Ja, Scambit, boah, das weiß ich gar nicht mehr. Aber jetzt, wo du es sagst, kann gut sein. Ja, ich wurde da ja damals auch irgendwie so als Experte tituliert, wo ich schon auch zu denen gesagt habe, hey Leute, ja klar, ich kenne mich ganz gut aus, habe ein paar Kontakte, aber gibt auch noch andere. Ja, kann sein.
Genau, und da habt ihr ja auch einen Podcastpreis dafür gewonnen sogar, ne? Als Podcaster, als Schachpodcaster, ich komme ja aus der Ecke, fand ich das dann natürlich spannend, dass da von der ARD oder von der ARD-Tochter oder so ein Schachpodcast produziert wurde. Worüber ging es eigentlich letztlich?
Ja, es ging ja um Niemann und Karlsruhe. Ja, also der Yves als Yves Bellinghausen, der ja auch bei der Zeit auch viel macht, der war natürlich, es ging auch ein bisschen um ihn und so, ne, und um seine eigene Verbindung zum Schach. Aber Scambit, das war es war ein Produkt von Funk, was ja erstmal so das junge Programm der ARD ist. Mhm. Aber das wurde produziert von einer Produktionsfirma aus Berlin. Und die waren einfach, die hatten so einen komplett frischen Blick auf Schach. Also die hatten einfach sich gedacht, wir machen das jetzt aus unserer Sicht so geil wie möglich und so, dass das so fresh klingt wie möglich. Ja, und ich war da heilfroh, dass ich nicht der Host geworden bin, weil ich wäre dafür schon viel zu alt gewesen mit Mitte 30. Also ich bin da schon viel zu seriös und steif. Das hätte ich überhaupt nicht so hingekriegt. Und das war so vom Sounddesign und wie die das geschnitten haben und so, war das schon echt cool. So inhaltlich ist uns oder denen hinten raus ein bisschen die Luft ausgegangen, weil halt in der Niemann-Karlsen-Nummer ja nichts mehr kam. Ne? Alle haben irgendwie auf den großen Bericht irgendwie von der FIDE und so gewartet. Wie das produziert war, war das schon cool. Ja. Und hat auch wieder gezeigt, wie krass Schach schon in der Masse dann angekommen ist. Das Ding ist ja auch unfassbar gelaufen in der ARD-Audiothek.
Ja, dann gibt es noch einen Namen, Vincent Keimer, hast du auch schon erwähnt. Und wie ist da so hast du da eine Nähe zu dem Lager? Wirst du da auch in Anspruch genommen, mal irgendwas über ihn zu berichten? Oder läufst du ihm hinterher? Wie ist da so die Situation?
Ich laufe ihm eher hinterher. Gute Frage, ob das an mir liegt oder ob das an der Haltung der Keimers liegt, die ja schon ihren eigenen Weg haben, so was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Aber die letzten Jahre geben ihnen irgendwo auch recht, ne, wie sie es gemacht haben. Aber gab es ja schon auch immer so ein bisschen so, vor allem hinter vorgehaltener Hand, so den Vorwurf, ey, macht er alles aus Öffentlichkeitsarbeit, was er machen könnte. Das ist einfach, das ist so der Name, mit dem ich eigentlich proaktiv auch regelmäßig Kontakt halte und dann halt auch mich natürlich dann im Hintergrund informiere und so und da, aber auch dadurch, dass wir jetzt auch schon 6 Jahre so regelmäßig Kontakt haben mit dem Lager, da immer kurzfristig auch was hinkriege. Ne? Also wenn ich ihn jetzt dann anfrage nach Grand Swiss oder so, dann geht das auch mal innerhalb von einem Tag dann da noch irgendwie ein Videocall oder so zu machen. ein Interview. Ja. Und ja, Keimer ist natürlich, also ich habe den das erste Mal interviewt, da war der ja 14 oder so, 15. Und ja, der ist natürlich ein faszinierender Typ und hat jetzt auch wirklich menschlich und sportlich eine tolle Entwicklung genommen. Und das ist auch so einer der, wo ich ganz klar sage auch, ich muss irgendwie an dieser Nummer dranbleiben, auch wenn ich Redakteur bin für andere Sachen, weil das wäre schon echt, das wäre jammerschade, jetzt da nicht weiter dran zu bleiben, so auch aus journalistischer Sicht. Dafür ist es einfach zu spannend und zu vielversprechend.
Ja, die größte Hoffnung ist ja, dass er sich dann, wie wir eben schon gesagt haben, im nächsten Zyklus für die WM qualifiziert. Also im ersten Schritt natürlich mal fürs Kandidatenturnier. Aber er ist natürlich da aus deutscher Sicht nicht nur der Hoffnungsfalze, sondern das ist ja fast schon ein bisschen das Problem, dass es beinahe von ihm schon erwartet wird. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht aus anderen Sportarten siehst bei jungen Leuten, wo man sagt, naja, der wird schon irgendwann um die WM spielen, dass das die Leute auch fertig machen kann. Und ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen ein Problem, dass alle sagen, naja, der WM-Kampf, der wird auf jeden Fall schon nochmal kommen.
Mhm. Aber hast du das Gefühl, das beeinflusst ihn irgendwie schon?
Nee, das finde ich so beeindruckend. Also das finde ich so beeindruckend, dass ihn das nicht zu beeinflussen scheint. Also er hat ein tolles Jahr jetzt gehabt und hat sich ja auch fürs Kandidatenturnier zweimal nur denkbar knapp es nicht geschafft. Und deswegen, ja, der ist einfach sehr geerdet und sehr entspannt. Also ich finde das beeindruckend, wie das so an ihm abprallt.
Ja, finde ich auch. Also absolut. Ja, also ich glaube, das kam jetzt letztes Jahr, so als er in das Jahr 2025 gegangen ist. Da weiß ich gar nicht, ob man das schon so von ihm erwartet hat. So ein bisschen kam das so mit Freestyle dann mit diesem Erfolg. Aber dann erst so Mitte des Jahres, als er dann auch in Indien dieses krasse Turnier hatte und dann da irgendwie noch in der Weltrangliste geklettert ist. Ja, ich kann das auch bei, also ich teile das, ich kann das bei ihm auch noch nicht erkennen, dass ihn das irgendwie ja stark beeinflusst. Aber ja, das hat er mir auch dann ja im Interview zuletzt relativ offen gesagt. Ihm ist natürlich bewusst, dass er da vor allem beim Grand Swiss eigentlich eine noch fettere Chance hatte als oder mehrere Chancen als danach noch. Ne? Und, ja, schade einfach.
Ja, er hat zweimal weggeschmissen.
Das Kandidatenturnier. Also
ja. Ja, absolut. Also ich glaube, er ist einfach von okay, Nakamura muss man schauen, aber und Caruana ist natürlich auch wahnsinnig stark, aber er ist einfach mit der stärkste Spieler auf jeden Fall. Ob er der stärkste Spieler in einem Kandidatenturnier gewesen wäre, ist die Frage. Noch als stärkster Spieler hat man ja nur eine Chance von 25% oder so vielleicht oder 30-40%, weil die anderen halt in der Summe auch noch wahnsinnig stark sind. Aber es wäre natürlich eine riesige Chance gewesen und es wäre vor allem 3 Wochen lang, jetzt auch bei Matthias, aber realistischerweise wird er nicht um den ersten Platz mitspielen, wäre das natürlich auch 3 Wochen Spannung pur gewesen, zu schauen, ob Vincent das wirklich schafft oder nicht. Also ja, wir hoffen, dass das sich bald die Gelegenheit wieder haben. Das wäre echt ganz schön.
Mhm. Seinen Durchbruch hat er ja Anfang des Jahres oder letzten Jahres, muss man sagen, in Weißenhaus gehabt, als er wirklich auch das Turnier gegen versammelte Weltklasse gewonnen hat. Ich glaube, du warst auch in Weißenhaus. War das auch bei diesem Turnier oder war das schon früher?
Ja, ich war auch beim ersten Turnier schon. Ja, da Weißenhaus war natürlich eine Nummer, wo ich auch direkt gesagt habe, ey, da müssen wir hin, bei dem Setup auch von dem ersten Turnier schon. Da lagen die Geschichten so auf der Straße bei diesem Turnier. Da konntest du 5 Leute interviewen und hattest so viele spannende Nummern. Da gab's die Indien-Nummer, die wir damals gemacht haben, ne? Wo noch gar nicht klar war, dass Gukesh dann tatsächlich das Kandidatenturnier und die WM gewinnt. Da hat man ja gar nicht mit gerechnet. Wusstest du, du fährst zu Weißenhaus und du hast 2, 3 geile Interviews, die du sonst nicht organisiert hast. Du kriegst einen Carlsen, du kriegst einen Keimer und so. Da war ich natürlich mit dabei. Die hatten so ein bisschen, glaube ich, gehofft, dass wir einen Film komplett über Weißenhaus und über Freestyle machen. Das hat dann nicht so geklappt. Oder haben wir uns gegen entschieden. Genau. Und ja, da bin ich auch immer am Ball geblieben und hatte da natürlich letztes Jahr auch relativ viel dann auch mit Büttner und so Kontakt, weil es da ja ein bisschen explodiert ist. Und genau, da habe ich dann mit 1, 2 Kollegen dann noch dafür gesorgt, dass wir den dann im NDR, da in dem Sportclub oder in der NDR-Talkshow dann relativ kurzzeitig dann noch eingeladen haben. So, genau.
Ah, okay, so landet man dann im Fernsehen über
Die Welt ist halt immer noch klein, die Schachwelt. Also auch wenn jetzt ein Vincent ins Sportstudio geht, dann redet man halt vorher immer.
Weil es halt ja, dann also doch nur ein paar Leute gibt. Der ZDF bei dir an und sagt, ja, was sollen wir den jetzt fragen? Der kommt bald oder wie läuft das?
Ja, oder erstmal profaner, wie ist der Kontakt? Wie fragt man an? So, macht er das? Ist das eine gute Idee? Und so. Und ja, das hat mich halt, also das ist mir immer wieder aufgefallen, dass es halt auch jetzt Jahre danach eigentlich immer noch wenige gibt, die richtig dran sind. Das haben sie ein paar gefunden, vor allem bei den Printmedien, Florian Pütz oder so, der ist ja jetzt auch erst ein paar Jahre dabei, macht regelmäßig was. Und bei der SZ und so gibt es auch ein paar, aber es ist immer noch in der Breite echt relativ wenig. Und deswegen ist es so einfach gewesen oder hat sich so verselbstständigt, da dann schnell da in der ARD irgendwie als der Schachmann zu gelten. Und, ja.
Ja. Kriegt man das auch in anderen Bereichen manchmal mit? Also, dass man das Schach da irgendwie ein Thema ist? Also, dass man mitkriegt, dass ein Politiker gut Schach spielt oder dass einer der Chefs, der Chefredakteure oder der Tagesschau-Sprecher zwischendurch mal auf chess.com eine Partie blitzt oder irgendwie sowas?
Och, mir fällt jetzt kein prominenter Name sofort ein, aber ja, also Schach ist ja da, spielen ja so viele Leute, das schon, also dafür ist es dann doch, glaube ich, schon zu sehr im Mainstream, weil dass man ja irgendwie mal ein bisschen daddelt oder so privat spielt, da gibt es schon viele.
Okay. Ich möchte nochmal auf Weißenhaus zu sprechen kommen, weil Johnny, du bist ja als Chefredakteur der Zeitschrift Schach ja der Nachfolger von Rai Tischberg. Und Rai Tischberg ist ja auch nach Weißenhaus gereist und hatte vor, Jan-Henrik Büttner zu interviewen. Und ja, dann haben die beiden nicht so richtig zueinander gefunden. Und ich glaube, das hat der Bericht von Rai über sein Erlebnis im Weißenhaus war einer der beliebtesten Berichte in der Schach in den letzten Jahren. Kannst du das nochmal aufreißen, wie das vonstatten ging?
Also ich soll das auch.
Ja, als ja, okay, also Niklas wird es wahrscheinlich nicht so mitbekommen haben, vermutlich. So, jetzt ist Johnny bei mir weg.
Ja, bei mir auch. Schon befürchtet, dass es bei mir ist. Aber jetzt ist er wieder da.
Ja. Ah, jetzt bist du wieder da, Johnny, ja.
Ah, sorry, ich war kurz weg. Wartet mal.
Du warst kurz weg, ja. Aber jetzt geht's wieder.
Okay. Also es war ja 2024. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere. Damals, Rai wollte eigentlich, dass ich da einmal schon hinfahre, weil das nicht so seine Sache war. Aber die Leute von Weißenhaus wollten ihn unbedingt haben. Also es war denen wichtig, wenn von der Schach jemand kommt, dann Rai und sonst niemand. Und dann hatte sich Rai ein Buch von Büttner als Vorbereitung durchgelesen. Ich glaube, irgendwie so ein halb philosophisches Werk, was Rai dazu braucht, ist ein bisschen, was durchaus beeindruckt hat. Und er also die Erwartung hatte, dass er dort auf einen intellektuellen Unternehmer trifft, philosophisch angetouched, mit dem er irgendwie Bildungsbürgergespräche führen kann. Und dann war er, glaube ich, sehr sozusagen ein wenig erstaunt darüber, dass es viel darum geht, das wird jetzt hier die Formel 1 des Schachs und wir machen jetzt hier die ganz große Nummer und großer, am größten und so weiter und so fort. Und so entwickelte sich das Gespräch, glaube ich, sehr schnell in eine sehr angespannte Stimmung. Und ja, das hat Rai dann aufgeschrieben, diesen Konflikt. Und ja, war aus meiner Sicht, also dann, wie gesagt, ich glaube, es war ein sehr guter Artikel, auch wenn ich inhaltlich da vieles anderes anders sehe.
Aber Niklas, du hast davon wahrscheinlich nichts mitbekommen. Wie hast du mit Büttner auch direkt gesprochen? Wie wirkt er auf dich? Oder wie, ja?
Ja, ich habe mich schon jetzt ein bisschen zurückerinnert, gerade weil so dieses Formel 1, das wir machen aus Schach die irgendwie Formel 1 Sport oder machen so wie in der Formel 1 im Schach. Ja, das haben die ja damals rauf und runter gebetet, so, ne? Und das hast du ja irgendwie in jedem Beitrag gelesen oder gesehen oder gehört.
Siehst du das als gescheitert an? Weil es ist ja immer noch ein Projekt.
Ja, also Ich glaube, es läuft auf jeden Fall nicht ganz so, wie sie es sich erhofft haben. Ich wundere mich jetzt persönlich darüber, was jetzt vor allem auch also wie der Modus jetzt umgestaltet wird und was aus dieser Idee geworden ist, das klassisch zu spielen und wie das jetzt auch angepasst wird, vielleicht halt auch als Kompromiss mit der FIDE. Aber ja, also diese Idee, die ja gerade von den Spielern auch so viel gelobt wurde, die ist, glaube ich, hat sich ein bisschen verselbstständigt, schon auch Mitte letzten Jahres mit Las Vegas und Co., aber jetzt auch mit dem, was jetzt im Frühjahr kommt. Und ich glaube auch, dass die Sponsorensuche oder Finanzgebersuche nicht ganz so läuft, wie Büttner das damals rausposaunt hat oder wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, also bei aller Großspurigkeit war das in dem Maßstab, wie ein Turnier organisiert wurde oder auch immer noch organisiert wird und wie da Bilder gemacht wurden und wie auch welche Ideen es da gab, schon ein gutes Turnier. Und wurde, glaube ich, auch nicht zu Unrecht, wurde schon auch viel gelobt. Aber das war halt immer schon so, wenn du dann damals nach dem ersten Turnier dann gefragt hast, wie setzen sich die Zahlen zusammen, die ihr jetzt in Pressemitteilungen schreibt, irgendwie 100 Millionen Abruf oder so. Da kriegtest du keine in sich schlüssige Zusammensetzung. Ne? Das war dann, wirkte dann so ein bisschen so wie, ja, wir hauen jetzt hier mal ein paar Zahlen raus. Ne? Ja.
Ja, ich drücke weiterhin die Daumen, ne? Vor allem, weil ich ja auch letztes Jahr von dem Gränke-Schachturnier fand ich das fantastisch, dass er das unterstützt hat. Und Johnny, wir wissen ja immer noch nicht, ob es stattfindet, ne? Also, von daher drück ich dem Freestyle-Projekt weiter die Daumen, dass es vor allem halt auch nicht nur des Spitzenschach fördert, sondern dass es auch versucht, in die Breite zu gehen, weil das ist das, was mich bewegt, weil. Ja, so Leute wie Nakamura gegen Caruana, ja, da brauche ich nicht Waisenhaus, die sieht man 10-mal im Jahr. Und aber so das Breitenschach zu fördern und solche tollen Events wie Kränke zu unterstützen, das fand ich einen großartigen Zug von Büttner, dass er das letztes Jahr gemacht hat. Und ja, kann nur hoffen, dass es dieses Jahr wieder klappt.
Ja,
Aber
klar, man
Kränke
muss ja auch
warst du
dazu
nicht,
sagen,
ne?
die Leute hinter sich. Ja. Sorry.
Johnny?
Nee, ich wollte nur dazu sagen, also wie Niklas gesagt hat, ne, er macht es richtig. Also er macht es sozusagen so vom Drumherum, von der Medienarbeit, als ich da war, hat, glaube ich, wie heißt die frühere Van der Vaart, Sylvie Mais, heißt sie, glaube ich. Ich als Hamburger, für mich wird sie immer Van der Vaart sein, aber Sylvie Mais heißt sie, glaube ich, inzwischen da die Siegerehrung gemacht. Also er macht es natürlich genau richtig. Ich hätte es lieber im klassischen Schach, er macht es jetzt eben auf Wunsch von Carlsen im Freestyle. Das Problem ist dann, also könnte ja sein, dass es sich kommerziell nicht lohnt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht den Versuch wert war, es mal zu zeigen, wie man es machen müsste. Und ich glaube, allein dafür kann ihm die Schachwelt nur sehr, sehr dankbar sein. Die Frage, die Michael noch dir stellte, Nick, das war, ob du beim Kränke warst.
Nee, beim Grenke war ich vor Jahren mal, aber letztes Jahr nicht. Hatte da auch Kontakt vorher noch. Ich weiß nicht mehr, warum es nicht geklappt hat. Also ich habe das vorhin schon im Vorgespräch gesagt, aber da will ich jetzt auch gar nicht so im Detail eingehen. Aber wir haben ein relativ heftiges Jahr mit Hausbau hinter uns und das war in der Phase, glaube ich, so einen Monat oder so davor. Ja. Grundsätzlich bin ich da, hoffe ich auch, dass er da weitermacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das aber letztes Jahr auch eine kurzfristige Entscheidung. Also ich glaube nicht, dass das da alles, oder zumindest war es nicht öffentlich, dass es das Grenke gegeben wird, bevor die da in Waisenhaus waren. Oder täuscht mich jetzt meine Erinnerung?
Das ist sozusagen ein klares Jein, weil ich glaube, sie haben es in Waisenhaus zum Halbfinale publik getan, da bei der
Ja,
Auslosung,
okay.
was Ben Noppes und Christian Bossert. Und da haben sie es dann zusammen bei der Verlosung gesagt. Und genau, es ist immer, weil Sven Noppes da immer viele Menschen unter einen Hut bringen muss. Aber genau, das
Ja, mit
ich glaube,
Noppes hatte ich ja damals auch in einem meiner ersten Filme, den hatte ich auch damals interviewt. Und mit dem habe ich halt auch immer noch ab und zu Kontakt. Ja, der war
genau, und man
damals
kann dann
dabei.
super, oder du kannst dann super Karlsruhe machen und dann direkt nach Zypern fliegen. weil das ist quasi, also es überschneidet sich leider ein bisschen. Also da hast du einmal den Schachvollwaschgang.
Stimmt. Charmante Idee. Muss ich vor allem hier zu Hause auch nochmal ein bisschen um diese Idee werben. Ja.
Ich kann dir von mir sagen, dass wenn man nicht fragt, ist es manchmal einfacher.
Als wenn man Familie mitnehmen, das ist Johnnys Lösung immer.
Ja, meine Familie, weil es Kränke stattfindet, kommt mit. Mein Sohn würde dann in der C-Gruppe spielen und meine Familie dann so ein bisschen, meine Frau spielt auch Schach, auch sehr gut mit fast 2000, würde da so ein bisschen das Drumherum genießen. Meine Eltern
sind diesmal auch... Ja, ist 2,5 und baut schon ganz gerne Schach auf. Also ich versuche jetzt so früh wie möglich, hatte letzte Tage übrigens, das ist, fand ich ganz interessant, erzähle ich jetzt mal hier kurz, mit Frederik Friedel noch gesprochen, vor so 10 Tagen oder so, rund um Weihnachten, kurz nach Weihnachten, weil nämlich ich jetzt gerade auch für einen Deutschlandfunk-Kalenderblatt mache. Das ist immer so, einmal am Tag gibst du 5 Minuten Rückblick. Und das ist im Februar 30 Jahre, erste Partie Kasparov, Deep Blue, war am 10. Februar 96. Solche Anfragen kriege ich dann auch, weil da denken sie sich dann manchmal auch, ja, okay, dann könnt ihr das vielleicht machen. Ist aber in dem Fall ein Glücksfall, weil es, man total viel wieder lernt oder ich total viel lerne und mit Frederik Friedel dann auch gesprochen hatte und ihm dann auch von meinem Kind erzählte und er mir dann danach ganz viele süße Rätsel für 2,5-Jährige schickt und jetzt, glaube ich, am Ball bleiben will, um die hoffentlich kommende Schachbegeisterung zu wecken oder aufrechtzuerhalten. Ja, aber es war irgendwie total spannend, weil mir dieser KI-Bezug vom Schach und dieses frühe Schach als auch ein Experimentierfeld der KI gar nicht so bewusst war. Und das ist jetzt so das Coole an diesem Ding, dass ich da so viel bei lerne.
Ja, kannst du es noch ein bisschen ausführen? Sorry, Johnny.
Ich hätte das Thema geändert, sag du.
Ja, also Schach und KI, klar, also Deep Blue und Alpha Zero und so kennen wir alle, aber hat Frederik da noch ein bisschen was mehr erzählt? Also zum Beispiel in Richtung, wie stark können Schachcomputer noch werden oder kann die KI irgendwann mal Züge erklären oder gibt es da irgendwelche Entwicklungen, auch bei Chessbase vielleicht oder allgemein bei KI?
Ja, er hat ein bisschen was erzählt, dass er eine These hat. Ich müsste ins Skript gucken. Ich meine, es war so 4000 Elo oder so. Er hat auf jeden Fall eine Grenze für sich selbst, die er mit sich und anderen diskutiert, wo er sagt, ab dann ist es, da sind die Grenzen erreicht. Stärker wird der Computer nicht mehr. Das habe ich jetzt auf jeden Fall noch im Kopf. Aber was ich interessant fand und was ich mit ihm besprochen habe, ist, dass man auch, also es gibt auch im Netz relativ viel so aus der KI Wissenschaft und Forschung zu dem Thema. Und auch gerade zu der Frage, wie man damals KI bewertet hat. Weil was Deep Blue ja Mitte der 90er gemacht hat, war jetzt in den Augen von Kasparov damals und von anderen gar nicht so in dem Sinne intelligent, sondern hatte halt ganz, ganz viele Eröffnungswissen und hat da davon ausgehend dann mit diesem Wissen gearbeitet. Aber die Entwicklung der Computer, gerade jetzt in den letzten Jahren und der künstlichen Intelligenz, das sagt halt auch Friedel, ist halt schon so, dass sie fast so weit sind, auch im Schach so zu denken wie ein Mensch. Also er hat mir gesagt, er erwartet, dass wir so in spätestens 1,5 Jahren in so einem Zeitalter sind, wo die künstliche Intelligenz eigentlich in allen Bereichen da ist, ne? Also wo wir das nicht mehr für einzelne Bereiche haben, sondern im ganzen Leben. Ja, nur so dieses, ja, fand ich halt irgendwie total spannend, so dieses Denken damals darauf, dass man gesagt hat, ja, das kann man gar nicht so als richtige Intelligenz bezeichnen, was Deep Blue damals gemacht hat. Aber da hat Friedel auch jetzt nochmal im Interview gesagt, ja, doch, das ist intelligent. Es gibt ganz viele verschiedene Arten. Brute Force, ich weiß, das ist ja die Diskussion damals, dass man gesagt hat, ist in dem Sinne nicht intelligent oder KI. Aber genau. Er hat im Interview gesagt, doch, das ist eine Form von Intelligenz gewesen, schon damals.
Und das ist ja auch sozusagen das Thema, was Schach immer so interessant gemacht hat. Ne? Also zuerst war es der Kampf der Systeme, dann war es, ist der Mensch schlauer oder die Maschine, das war ja, als es noch nicht so klar war, hat man das ja versucht, anhand von Schach immer herauszufinden. Und jetzt die ganzen Möglichkeiten, die Schach bietet, im Zuge der KI sozusagen Dinge zu testen und auszuprobieren, das ist ja, finde ich, auch mal extrem spannend.
Ja, und er hatte wohl auch für sich selbst erwartet, dass die Rechner so um 2000 rum so stark sein würden. Und dann halt nochmal im Rückblick, dass es dann 96 erste Partie direkt verloren ging, war für ihn ein Schock. Aber Kasparov muss wohl damals gesagt haben, Brett 6, wir machen das schon. Und das war ja dann zumindest für die erste Partie 96, stimmt das ja auch noch.
Ja, das stimmt.
Ja, ein Thema habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel. Das ist die Total Chess World Championship Tour. Niklas, du nickst, das ist gut. Also das ist ja so eine WM-Serie, die sowohl unter dem Hut von FIDE als auch von Norway Chess läuft. Und Norway Chess ist ja eigentlich nur der Veranstalter von diesem Open in oder von diesem Altibox Norway Chess Open in oder Einladungsturnier in Norwegen. Aber die haben jetzt so eine WM-Serie kreiert und die Idee ist, dass man klassisches Schach, Rapid und Blitz sozusagen miteinander vereint, dass man einen Gesamtweltmeister sozusagen kürt oder versucht zu finden, der in allen drei Zeitkontrollen sozusagen der Beste ist. Ist das für dich von der Idee her notwendig? Ist es sinnvoll? Was hältst du davon?
Ach, naja, also wenn ich jetzt an meine ganzen Gespräche mit Carlsen zurückdenke, ist es eigentlich eine Idee, die schon vor Jahren diskutiert wurde, weil man gesagt hat, es wäre doch reizvoll, dass man nicht 3, 4, 5 Events parallel hat, sondern einen hat, der Beste in allem ist. Deswegen finde ich es schon irgendwo auf eine Art reizvoll. Aber was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man dann halt irgendwie sagt, man vergibt jetzt über so ein Turnier dann irgendwie für eine klassische WM irgendwie dann Plätze für ein Kandidatenturnier oder so, weil dafür dann Rapid und Blitz halt schon irgendwie noch zu sehr andere Sportarten sind, finde ich. Das war ja jetzt auch so das Problem, was wir jetzt Ende letzten Jahres hatten, dass es da eben auch die Kritik von vielen gab, dass da drei Startplätze auf einmal vergeben wurden, wo dann relativ viel letztlich im Tiebreak und im Blitz entschieden wurde. Das finde ich so ein bisschen unausgegoren.
Johnny, kannst du damit was anfangen? Also ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, weil es sind wieder die gleichen Namen, ne? Die Caruanas, Nakamuras, deren Terminkalender sowieso schon voll sind, die jetzt noch auf weiteren hochdotierten Turnieren mitspielen. Und wozu brauche ich jetzt klassisch Rapid und Blitz? Wozu brauche ich da noch einen Wettbewerb, der alles drei bündelt? Also ich verstehe es nicht.
Ja, ich glaube, der Punkt ist einfach, jeder versteht langsam, dass man fast nur mit Carlsen viel Geld verdienen kann im Schach. Also wird eben gemacht, was Carlsen will. Carlsen wollte gerne Freestyle spielen, also spielen wir jetzt sehr viel Freestyle. Carlsen wollte gerne dieses gemischte Format, also wird jetzt dieses gemischte Format gemacht, weil wo Carlsen draufsteht, da fließt Geld und deswegen wird das jetzt gemacht. Ich persönlich, als sozusagen dann noch aus einer Zeit kommt, wo Schachvereine in Kneipen und Hinterzimmern und so weiter gespielt worden sind und wo man froh war, wenn es bei einem oben 500 Euro für den ersten Platz gab, ich mag es gerne, normale Schach einfach zu spielen und aus meiner Sicht sind ganz andere, also nicht ganz andere, aber das Anforderungsprofil an klassisches Schach ist grundsätzlich schon ein anderes als an Blitz oder Schnellschach. Und für mich hatte das immer eine innere Logik, das zu trennen. So, aber wenn es jetzt ein weiteres Format gibt, mit dem Schachspieler Geld verdienen können und wo ich gerne vor dem Computer sitze und sage, das macht mir aber Spaß, dazu zu gucken, na, dann gibt es da halt ein weiteres Format. Für mich wird das nie die Wertigkeit haben einer klassischen WM, aber unterhalten wird es mich bestimmt.
Und es ist ja, Erdogan schreibt, dass es bitte nicht wie beim Boxen verschiedene Verbände geben soll. Es ist ja alles, also auch Freestyle ist ja jetzt unter dem Dach der FIDE und auch dieses Total World Chess ist unter dem Dach der FIDE, also was wir nicht haben und das sah ja vor einem Jahr oder so noch anders aus, ist die Gefahr, dass es unterschiedliche Verbände gibt, die da der konkurrieren und gegenüberstehen. Ich glaube, das ist immerhin gewährleistet. Ne?
Ja, ich glaube, was so in den letzten Jahren auch ein bisschen die Argumente von Carlsen entkräftet hat, ist dann doch die Streitkraft von der klassischen WM gewesen, von den gerade auch von den letzten beiden WMs. Die waren halt so spektakulär, dass die schon gezeigt haben, dass diese WM auch ihre Berechtigung hat und auch, glaube ich, immer noch viele Leute interessiert hat, auch ohne Carlsen. Und da waren so auch die Leute, die mit uns damals gesprochen haben, vor dem ersten Spiel, da gegen Nepo und so, es war ja so, als wenn manche gedacht haben, da interessiert sich keine Sau mehr für, ohne den eigentlich stärksten Spieler, der jetzt freiwillig nicht mit dabei ist. Das glaube ich nicht. Trotzdem kann ich so dem Argument, dass sich Blitz und Rapid oder schnellere Bedenkzeiten gerade im Netz besser vermarkten lassen, ich kann das zumindest ein bisschen verstehen. So, wie man das findet, ist dann die andere Frage.
Prima, wir sind bei der Stunde angelangt und das ist immer für mich so die Zäsur, zu überlegen, haben wir alles besprochen? Gibt es noch irgendwelche Call to Actions? Deswegen, Niklas, an dich die Frage, liegt dir noch was auf dem Herzen? Haben wir was versäumt oder willst du noch irgendwie eine Botschaft loswerden?
Ach, ich guck mal hier auf meinen blauen Zettel. Ich bin ja erstmal beruhigt. Ich habe schon gedacht, ey, nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit nichts zu sagen habe.
Nein, und du kriegst hier auch Komplimente als selbstkundig.
Ja, danke, danke. Mein einziger Appell ist, wer Geschichten hat, meldet euch gerne auch weiterhin noch bei mir.
Wie kann man dich erreichen?
Ja, also ganz klassisch auf jeden Fall immer unter niklas.schenk@wdr.de. Ich lese auf jeden Fall auch alles und werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, Schach eine Plattform zu geben. Und ja, ich bin selbst ganz optimistisch, dass mir das in diesem Jahr wieder mehr gelingen wird, wo das Haus fertig gebaut ist, als im letzten Jahr. Deswegen, vielleicht lauern da noch ein paar Geschichten, die ich noch nicht kenne.
Ganz bestimmt. Das Schach ist voller Geschichten und wir bauen auf dich, dass es dir gelingt, das zu platzieren und in die Reichweite zu bringen. Johnny, was haben wir noch von der Chess Tigers oder von der Zeitschrift Schach in petto?
Ja, also ganz wichtig erstmal vom 13. bis 17.02. Faschings Open in Baden-Baden unbedingt mitspielen. Dann nochmal die Erinnerung an unser VIP-Programm im Zuge der Schach-Bundesliga, des Schach-Bundesliga-Finals in Berlin Ende April. Und genau, Redaktionsschluss bei uns bei der Zeitschrift Schach ist am Donnerstag. Das heißt, in 2 Wochen oder in 1,5 Wochen ist dann auch wieder eine neue Zeitschrift bei den Abonnenten da. Und da weiß ja auch jeder, dass sozusagen ein Abo, ein Printmedium deutlich mehr unterstützt, als wenn man es sich ab und zu mal am Bahnhof kauft. Deswegen auch dort für alle, die da immer auf der Kante waren, schließt ein Abo bei uns ab. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten, Niklas, ja, vielen Dank dafür, was du alles für Schach gemacht hast. Ich glaube, das muss man sich vor Augen führen, dass es sozusagen natürlich viele rührige Menschen in der Schachszene gibt, aber die Wirkung, die du hast und die du dann nutzt, das ist also für uns als Schachspieler wirklich Gold wert und deswegen vielen Dank und ich hoffe, dass Kränke stattfindet und wir uns dann dort spätestens auch persönlich kennenlernen.
Das nehmen wir uns jetzt vor. Das wird mein Jahresvorsatz noch. Oder ein neuer.
Sehr gut. Alles klar, prima. Dann vielen Dank euch beiden und vielen Dank an die Zuhörer und Zuseher. Nächste Woche wird es einen Gast geben aus Österreich, also besonders für unsere österreichischen Schachfreunde, nämlich den bekanntesten Schachstreamer Österreichs, Isolani44, auch bürgerlicher Name Emanuel Högel. Also freut euch darauf, was er zu erzählen hat. Und Helmut Pfleger haben wir ja auch noch im Februar in petto. Also es bleibt weiter spannend beim Schachtalk. Und in diesem Sinne, schönes schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Schönen Sonntagabend. So, bis dann.
Bis dann.
Macht's gut.
Ciao.
Bis jetzt mal. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.